Ganz herzlich dürfen wir Sie heute Abend willkommen heißen zur Sendung Quellgrund, die wir hier aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen in Waghäusel übertragen. Der 30. September, der letzte Tag des Monats, ist zugleich der Todestag der sogenannten kleinen Therese von Lisieux oder wie sie richtig heißt, Theresia, vom Kinde Jesus und vom heiligen Antlitz. Morgen feiert die Kirche ihren Gedenktag. Und das hat uns angeregt, dass wir an diesem Abend über den Weg dieser großen Heiligen nachdenken, den sie den Menschen gewiesen hat als einen einfachen und sicheren Weg zu Gott, als einen Weg zur Heiligkeit. Viele von Ihnen werden die kleine Therese kennen, von Lebensbeschreibungen oder auch von Bildern und heiligen Figuren, die man angefertigt hat. Meistens wird sie dargestellt etwas süßlich und ihr Leben oft so gezeichnet, dass man den Eindruck hat, sie ist eigentlich ganz unreif noch. Aber all das stimmt nicht. Wenn man ein wenig ihre Lebensbeschreibung liest, die sie im Auftrag ihrer Oberin hinterlassen hat. Wir wollen ein wenig ihren inneren Weg nachgehen und wir werden erkennen, dass es eine sehr starke Frau war. Auch wenn sie als Kind, fast als Jugendliche, bereits diese geistliche Berufung in den Karmel empfing, am Anfang vielleicht noch etwas unreife Vorstellungen hatte, so hatte sie doch im Inneren sehr klar erfasst, was ihr Weg ist. Und sie ist einen sehr kühnen Weg geführt worden, einen Weg, den sie nicht allein für sich ging, sondern den sie ging, um anderen diesen Weg frei zu machen, den Weg der Einfachheit, den Weg der Kindschaft. Wann hat sie gelebt? Die äußeren Daten sind schnell gesagt. 1873, Anfang Januar, wurde sie geboren in einer Familie, wo sie aufgewachsen ist, in großer Geborgenheit. Und 1897, am 30. September, hat sie ihr Leben wieder in die Hände ihres Schöpfers zurückgegeben. 24 Jahre haben genügt, um aus ihr eine Heilige zu machen, eine Heilige, die bahnbrechend war für eine Zeit, die sie vorbereiten durfte. Gelebt hat sie in einer Zeit, die eher geprägt war von der Furcht vor Gott. Der Jansenismus hatte eine unheimliche Verwüstung in den Herzen der Menschen hinterlassen, weil er sie mehr abgeschreckt hat vor Gott, als dass er ihnen Vertrauen gelehrt hätte in das Erbarmen des himmlischen Vaters. Die Menschen gingen kaum noch zur Kommunion und man hatte den Eindruck, heilig werden, das ist wirklich nur etwas für ganz auserlesene, auserwählte Menschen in der Klostermauern, aber nicht der Weg für jeden Getauften. Therese von Lisieux wurde von Gott einen anderen Weg geführt, den sie kühn gegangen ist, oft unter Anfechtungen, unter Zweifeln, unter Ängsten, aber sie blieb ihrem Inneren treu und sie sprach oft davon, Jesus war ihr einziger Seelenführer, den sie hatte. Es war derjenige, der sie diesen kleinen Weg lehrte. Ungewöhnlich, aber sie blieb treu und ist ihn gegangen. Geprüft, das wissen auch viele von uns, wurde sie bis aufs Äußerste. Man hat manchmal den Eindruck, sie hat im Kloster wie ein erweitertes Elternhaus voller Geborgenheit vorgefunden. Aber wenn man dann ihre Lebensbeschreibungen ein wenig liest, dann spürt man, dass dieser Weg im Kloster eine sehr harte Schule auch für sie gewesen ist. Man darf nicht vergessen, dass gerade die letzten beiden Jahre ihres Lebens Wege der äußersten Dunkelheit für sie bedeutend haben. Krankheit, Tuberkulose, viele Schmerzen, aber was größer war, dieses innere Leiden an der dunklen Nacht bis hin zur Verzweiflung. Sie hat einmal einer Schwester gestanden, wenn ich nicht wüsste, dass es den lieben Gott gibt, ich wäre fähig, mir das Leben zu nehmen. Sie war so in diese Dunkelheit hineingezogen, dass sie zeitweise den Eindruck hatte, überhaupt nicht zur Seligkeit berufen zu sein, sondern vorherbestimmt zu sein, zur Verdammnis. Wir müssen uns erinnern an Franz von Sales, der auch diese Anfechtung gekannt hat, weil die Lehre des strengen Calvinismus in seinem Herzen Fuß gefasst hatte, und er hatte lange damit ringen müssen, mit diesem Gedanken, dass Gott ihn für die Verdammten bestimmt habe und nicht für die Heiligen. Eine innere Anfechtung, wo man heute spürt, dass sie wirklich ganz und gar dem Evangelium und seiner Botschaft entgegengerichtet ist und nicht mehr das Vertrauen führt, sondern in einen Weg voller Ängste und Skrupel. Therese von Lisieux, wir wollen ihren Lebensweg heute Abend nicht in der Gänze jetzt beschreiben. Uns geht es heute mehr darum, diesen inneren Weg zu zeigen, auf dem heute auch die Menschen gerufen sind, ihn zu wählen, um sicher zu Gott zu gelangen. Was kennzeichnet diesen inneren Weg? Sie hat im Auftrag der Oberin Marie du Sacré-Cœur, also Maria vom Herzen Jesu, es war ihre leibliche Schwester, diesen inneren kleinen Weg aufschreiben müssen. Und sie hatte in diesem Auftrag auch ihre Lebensgeschichte hinterlassen. Dort gibt es zwei Briefe aus ihren Handschriften, die im Karmel in Lisieux aufbewahrt sind. Briefe gerichtet an diese Oberin Marie du Sacré-Cœur. Dort beschreibt sie, was das Kennzeichen dieses kleinen Weges ist. Wir werden die Stufen versuchen herauszuheben, sie nacherzählen, so wie sie sie uns berichtet hat. Und dann finden wir vor allen Dingen 3 bis 4 wesentliche Kennzeichen dieses Weges. Hingabe und Liebe gefallen Jesus mehr als großartige Opfer. Dann wiederum, im Herzen der Kirche will ich die Liebe sein. Das war ihre Berufung, die sie gefunden hat bei der Lektüre des 1. Korintherbriefes. Und zum Schluss wiederum in der gleichen Diktion: Kleinheit, Demut und Vertrauen, Kindschaft. Ein Weg, der bahnbrechend wurde für die neue Zeit, für die Zeit des 20. und 21. Jahrhunderts, für eine Zeit, die geprägt war von unheimlichem menschlichen Hochmut. Und hier hat Gott, fast möchte man sagen wie eine Ironie, etwas anderes an den Sternenhimmel der Menschheit gesetzt. Einen Stern, der leuchtet, aber für die Kleinen, und der auch den Weg zur Heiligkeit, zur Demut über die Kindschaft führt und nicht über das heroische Tugendstreben, das durchaus natürlich auch den Heiligen prägt, aber nicht in dem Sinne, als wäre Heiligkeit die eigene Leistung und das eigene Bemühen nur. Es ist ganz ein Weg der Gnade, ganz ein Weg der Führung von oben. Nach ein paar Takten der Musik wollen wir versuchen, diesen Weg jetzt nun nachzugehen. Und ich darf Sie einladen, sich innerlich jetzt auch mit der kleinen Theresia zu verbinden, sie zu bitten um ihr Gebet für sie, und dass wir so uns auch für unseren eigenen Lebensweg von ihr führen und erleuchten lassen.
Jetzt schauen wir auf diesen Weg. Der erste Teil, die Hingabe und die Liebe. Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus diesem Brief, der schon erwähnt wurde. Sie schreibt: Glauben Sie nicht, dass ich in Tröstungen schwimme. Oh nein, mein Trost besteht darin, auf Erden keinen Trost zu haben. Jetzt schauen wir auf ihre Hingabe und auf ihre Liebe. Sie schreibt weiter: Ich begreife so gut, dass nur die Liebe uns dem lieben Gott wohlgefällig zu machen vermag. Und so ist diese Liebe das einzige Gut, das ich begehre. Jesus gefällt es, mir den einzigen Weg zu zeigen, der zu diesem göttlichen Glutofen führt. Dieser Weg ist die Hingabe des kleinen Kindes, das angstlos in den Armen seines Vaters einschläft. Denken wir jetzt auch an den Jesus auf dem Seesturm, wo er im Boot ist und schläft. Dieses Bild greift die kleine Therese gleichsam auf. Wenn einer ganz klein ist, so komme er zu mir, hat der Heilige Geist durch den Mund Salomos gesagt. Und derselbe Geist der Liebe hat ferner gesagt, Barmherzigkeit wird den Kleinen gewährt. Und in seinem Namen verkündet uns auch der Prophet Jesaja, dass am letzten Tage der Herr seine Herde auf die Weideplätze führen, dass er die kleinen Lämmer versammeln und an seinem Busen, an seine Brust drücken wird. Also sie ist ganz bewandert, auch in der Heiligen Schrift, und liest diese Dinge für sich heraus, dass der Herr, der gute Hirte, die kleinen Lämmer an sein Herz, an seine Brust drücken wird. Und als genügten all diese Verheißungen noch nicht, ruft im Namen des Herrn der gleiche Prophet Jesaja, dessen erleuchteter Blick bereits die Tiefen der Ewigkeit durchdrang. Wir kennen alle dieses Zitat von Jesaja. Wie eine Mutter ihr Kind liebkost, so werde ich euch trösten. An meinem Busen werde ich euch tragen und auf meinen Knien wiegeln oder schaukeln. O geliebte Patin, nach solchen Aussprüchen kann man nur noch schweigen und vor Dankbarkeit und Liebe weinen. Seht das ganz auf sich persönlich, wörtlich bezogen, dass der Vater im Himmel das mit seinen geliebten Kindern tut. Denn Jesus fordert keine großen Taten, sagt sie, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Wie es auch im Psalm 50 heißt, ich bedarf nicht der Böcke, eure Herden, denn alle Tiere der Wälder und die Tiere, die zu Tausenden auf den Hügeln weiden, sie sind mein. Ich kenne doch alle Vögel der Berge. Hungerte ich? Nicht würde ich euch es sagen, denn mein ist die Erde und alles, was sie enthält. Vielleicht das Fleisch der Stiere essen oder das Blut der Böcke trinken, fragt Gott durch den Psalmisten. Jetzt kommt die Antwort, was Gott will. Schlachtet Gott Opfer des Lobes und der Danksagung. Also Gott will ein Opfer des Lobes, Opfer der Danksagung, aber nicht das Blut von Stieren und Böcken. Das ist alles, was Jesus von uns fordert. Und ich sage gleichsam, das kann doch jedes kleine Kind der Mama geben, Opfer des Lobes und der Danksagung. Er bedarf unserer Werke nicht, er bedarf nur unserer Liebe. Denn der gleiche Gott, der erklärt, er braucht es uns nicht zu sagen, wenn er hungert, der hat nicht gescheut, die Samariterin am Jakobsbrunnen um ein wenig Wasser zu betteln. Ihn dürstete, aber als er sagte, gib mir zu trinken, da war es die Liebe seines armen Geschöpfes, die der Schöpfer des Universums forderte. Er hatte Durst nach Liebe. Das ist es, was Gott von uns will. Liebe und Hingabe. Das wollte er auch von der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ach, mehr denn je fühle ich, Jesus dürstet. Er trifft nur auf Undankbare und Gleichgültige unter den Jüngern der Welt. Und unter seinen eigenen Jüngern findet er, ach, so wenig Herzen, die sich ihm ohne Rückhalt hingeben, die die ganze Zärtlichkeit seiner unendlichen Liebe verstehen. Vielleicht soweit das Zitat bisher. Sie spürt Gott wie Liebe. Er dürstet nach Liebe, mich dürstet. Und sie sagt, es gibt so wenig Jünger, die ihm diese Sehnsucht erfüllen. Und die kleine Teresa sagte gleichsam ganz kühn, Jesus, ich will diese Sehnsucht nach Liebe stillen, nach der du unendlich dürstest. Augustinus sagt, er dürstet nach unserem Glauben und hier er dürstet nach unserer Liebe. Und sie will die Geheimnisse dieses Königs wirklich nicht nur für sich behalten. Es heißt beim Buch Tobias, die Geheimnisse des Königs sollst du für dich bewahren, aber auch, dass es ehrenvoll ist, die Werke des Allerhöchsten zu offenbaren. Und sie offenbart uns die Sehnsucht des Herzens Gottes, dass er nicht Brandopfer will, nicht Schlachtopfer, unsere Liebe. Und dazu ist die kleine Therese eine Lehrmeisterin. Sie will diese Sehnsucht Gottes stillen und uns dabei helfen.
Mit diesen Worten aus dem Brief an ihre Schwester schildert sie das Herzstück ihrer Berufung, so wie sie sie von Gott empfing und wie sie gespürt hat, was Gott gefällt. Es ist etwas sehr Einfaches. Da wird nicht von großen Werken erzählt, da wird immer nur von dem berichtet, was Gott, was Jesus gefällt, alles aus Liebe zu tun und sich ihm ganz zu schenken. Natürlich hat das auch eine sehr konkrete Seite. Es ist nicht einfach nur eine Anwandlung von Frömmigkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Die konkrete Seite heißt, dass nichts im Alltag wirklich unbedeutend ist. Was aus Liebe geschieht, gewinnt dadurch einen unendlich großen Wert, gewinnt Bedeutung. Und alles, was groß sein mag, aber ohne Liebe getan wird, ist letztlich auch in den Augen Gottes nicht groß. Ich denke, dass von daher auch manches Licht auf unser eigenes Leben fallen kann, besonders für jene, die in den Augen der Welt eher am Rande sind, die nichts Großes und Bedeutendes leisten. Dass Gott auf etwas anderes schaut, auf die innere Haltung des Herzens und inwieweit wir, auch wenn es vor den Augen der Menschen verborgen sein mag, ihm aber gefallen und ihm in den kleinen Dingen unsere Liebe und Hingabe geben. Sei es in Momenten der Prüfung, sei es in Momenten der Krankheit, sei es in Momenten des Glücks, alles für ihn zu leben, alles ihm zu schenken. Die kleinste Kleinigkeit wird bedeutend und wichtig, wenn sie in dieser Gesinnung dem Herrn geweiht ist. Damit spüren wir, dass Teresa von Lisieux natürlich auch eine Heilige ist, die diese neue Zeit vorbereiten durfte. Und wir können uns erinnern an das Zweite Vatikanum, wo die Heiligkeit ganz neu nochmal ausgedrückt wurde. Nicht, weil man sie neu erfinden musste, aber die Beschreibung dessen, was Heiligkeit ist: vollkommen werden in der Liebe. So einfach. Und man spürt, dass es für alle Menschen eine Berufung ist, für alle Getauften. Und das war dieser Heiligen, auch wenn sie hinter Klostermauern gelebt hat, zumindest mal als Karmelitin, das war ihr wichtig. Ihr Herz schlug hinter diesen Mauern für jeden Menschen, für die ganze Welt. Und dieses Universale, dieses Allumfassende, dieses Einfache, diese Schlichtheit, die aus ihrem Leben als Karmelitin uns anspricht, sie ist ganz sicher der Atem auch des einfachen, schlichten Evangeliums. Es atmet das Leben Jesus selbst. Wir hören von ihr in diesem weiteren Brief an ihre Schwester, wie sie die Berufung schildert, die sie erbeten hat, die sie ersehnt hat, um die sie gerungen hat. Und diese Geschichte endet wiederum mit einer wunderbaren Erkenntnis, die ihr Frieden geschenkt hat. Frieden, dass sie in ihrem Kloster ihren Platz finden konnte im Herzen der Kirche. Ich möchte die wichtigsten Abschnitte aus dieser ihrer Berufungsgeschichte innerhalb der Kirche noch mal einige Worte zitieren. Sie schreibt: Ich fühle in mir die Berufung zum Priester. Man kann staunen als Ordensfrau, und dieser Satz ist manchmal schon auch etwas missbraucht worden und missbräuchlich zitiert worden. Man muss das Ganze da noch weiterlesen. Also, ich fühle in mir die Berufung zum Priester. Mit welcher Liebe trüge ich dich, o Jesus, in meinen Händen, wenn auf mein Wort hin du vom Himmel herabstiegest? Mit welcher Liebe reichte ich dich den Seelen? Jedoch so sehr ich wünschte, Priester zu sein, so bewundere und beneide ich dennoch die Demut des heiligen Franz von Assisi und spüre in mir die Berufung, ihm nachzuahmen, indem ich die erhabene Würde des Priestertums ausschlage. Und so fährt sie fort, meditierend über das 12. Kapitel und das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief des heiligen Apostels Paulus. Sie möchte auch Kirchenlehrerin sein, Märtyrerin, Prophetin, Alles möchte sie sein, nicht nur eines. Mutig ist sie. Und doch empfängt sie innerlich bei der Lektüre und bei dem Durchgehen dieser beiden Kapitel noch keinen Frieden. Alles möchte sie sein, zugleich Apostel, Prophet, Lehrer. Aber sie begriff, dass die Kirche aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzt ist und dass das Auge nicht zugleich Hand sein kann. Aber was ist ihr Platz? Was dürfte sie sein? Was ist ihre Stellung, die der Herr ihr in der Kirche schenken möchte? Und dort liest sie am Ende dieses 12. Kapitels: Und der Apostel erklärt, wie die vollkommensten Gaben nicht sind ohne die Liebe. Und dass die Liebe, die Caritas, der vortreffliche Weg ist, der mit Sicherheit zu Gott führt. Endlich, so sagt sie, hatte ich Ruhe gefunden. Den mystischen Leib der Kirche betrachtend, hatte ich mich in keinem der vom heiligen Paulus geschilderten Glieder wiedererkannt. Oder vielmehr, ich wollte mich in allen wiedererkennen. Die Liebe gab mir den Schlüssel meiner Berufung. Ich begriff, dass wenn die Kirche einen aus verschiedenen Gliedern bestehenden Leib hat, ihr auch das Notwendigste, das Edelste von allen nicht fehlt. Ich begriff, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sie schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt, mit einem Wort, dass sie ewig ist. Da rief ich im Übermaß meiner überschäumenden Freude: O Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Und diesen Platz, mein Gott, den hast du mir geschenkt. Im Herzen der Kirche meiner Mutter werde ich die Liebe sein. So werde ich alles sein. So wird mein Traum Wirklichkeit werden. Soweit ihre Worte. Wenn wir mit diesen Worten auch heute unseren eigenen Weg in der Kirche betrachten und auch die Diskussionen der vergangenen Tage innerhalb der Kirche über die Worte des Heiligen Vaters, über das, was alles in der Kirche wichtig ist, dann spüren wir, dass diese große Heilige etwas Tiefes erfasst hat. Dass die Kirche nur eine Institution ist in den Augen der Welt, wenn die Welt, die Menschen ihr Herz nicht mehr finden können, wenn sie die Liebe nicht in der Kirche finden können, unsere Gemeinden leer sind, wenn die Liebe nicht mehr brennt zu Gott und zu den Nächsten. Egal was wir sind und was wir für Aufgaben haben, unsere wichtigste Berufung, dürfen wir mit Therese von Lisieux sagen, ist zu lieben, Gott zu lieben und die Menschen, und das aber sehr konkret. Für sie war es auch oft konkret. Sie erzählt in ihren Aufzeichnungen, Sie kennen das vielleicht auch, diese Geschichte von einer Schwester, die älter war, geprüft von Krankheit und oft sehr mürrisch. Und wie viel es ihr gekostet hat, immer wieder dieser Schwester zuzulächeln, ihr freundlich zu begegnen, sie anzunehmen, auch wenn sie oft zurückgewiesen wurde. Und wie genau das der Schlüssel war, der schließlich die Verhärtung um das Herz dieser Schwester lösen konnte. Im Herzen der Kirche will ich die Liebe sein. Ich darf Sie einladen, mal zu schauen, kann ich das jetzt für mich in meiner Familie auch so sagen? Im Herzen meiner Familie, meiner Gemeinde, dieser Kirche möchte ich Liebe sein.
Ja, sie sagt, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Wie glücklich der Mensch, der in der Kirche seinen Platz, seine Berufung gefunden hat. Das gilt für uns alle. Jetzt möchte ich im letzten Abschnitt noch einmal auf ihre Kleinheit, auf ihre Kindlichkeit und auf ihr kindliches Vertrauen schauen. Dass sie sagt, ich bin nur ein Kind, ein schwaches, ohnmächtiges, aber gerade meine Ohnmacht verleiht mir die Kühnheit, mich deiner Liebe, o Jesus, als Opfer anzubieten. Sie ist wirklich kühn in ihrem kindlichen Vertrauen. Und sie sagt, ich will mich Gott als Brandopfer der Liebe weihen. Ein ganz starkes Wort, wovor wir manchmal erschrecken könnten. Sie sagt, aber dem Gesetz der Furcht folgte das Gesetz der Liebe. Und die Liebe hat mich, schwaches, unvollkommenes Geschöpf, als Brandopfer erwählt. Ist diese Wahl nicht der Liebe würdig? Und sie sagt, o Jesus, ich weiß, Liebe wird nur durch Liebe bezahlt. Liebe will nichts anderes als Liebe. Das ist der ganze Reichtum, den sie bekommen hat. Und jetzt möchte ich auch noch zitieren, wo man ihre Kühnheit spürt. Sie schaut auf Elia und Elisha. Und der Elisha wollte am Ende des Lebens, bevor Elia aufgenommen wurde, den doppelten Teil seines Geistes bekommen. Und so hat sie wirklich eine Kühnheit. Ich entsann mich der Bitte des Eliseus an seinen Vater Elias, da er ihn um seinen doppelten Geist bat. Sie sagt, ich bin das Kleinste der Geschöpfe. Ich kenne mein Elend und meine Schwäche. Aber ich weiß auch, wie gern edle und großmütige Herzen Gutes tun. So flehe ich euch beide Heilige Elia und Elisha an, ihr seligen Himmelsbewohner. Ich flehe euch an, mich als euer Kind anzunehmen. Euch allein wird die Glorie gehören, die ich mit eurer Hilfe erwerben werde. Aber erfüllt mir gnädig meine Bitte. Ich weiß, sie ist kühn, doch wage ich euch zu bitten, erlangt mir eure doppelte Liebe. Viele Heilige waren so kühn und sagten gleichsam, Teresa, ich will Gott lieben, wie ihn noch nie ein Heiliger geliebt hat. Sie bittet um den doppelten Geist dieser großen Propheten. Und ich sage weiter, ich habe kein anderes Mittel, dir meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, ich will mir kein einziges kleines Opfer entgehen lassen. Keinen Blick, kein Wort, will die geringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun. Das ist das Mittel ihrer Heiligkeit, um die Liebe zu beantworten. Nichts außer lassen, alles benutzen, was in ihrem Leben widerfährt. Sie kennen diesen Hinweis, wenn eine Nadel zum Boden fällt. Sie aus Liebe aufheben und das Gott aufopfern. Gott will die reine Liebe. Sie war wirklich kühn in allem, was er gesagt hat. Und noch ein anderes Bild von diesem kleinen Vogel. Sie bezeichnet sich als kleiner Vogel. Wie kann nur eine so unvollkommene Seele wie die meine sich danach sehnen, die Fülle der Liebe zu besitzen? O Jesus, mein erster, mein einziger Freund, du, den ich einzig und allein liebe, sage mir doch, was ist das für ein Geheimnis? Und sie spricht jetzt, ich sehne mich selbst nur als einen kleinen, schwachen, kleinen Vogel, der bloß mit leichtem Flaum bedeckt ist. Ich bin kein Adler, von ihm habe ich nur die Augen und das Herz, denn trotz meiner äußersten Kleinheit wage ich, das Auge unverwandt auf die göttliche Sonne, die Liebessonne zu richten, und mein Herz fühlt in sich das Sehnen eines Adlers. Danke, Jesus, für diese kleine, große Heilige. Sie ist nur ein kleiner Vogel, aber sie hat die Augen und die Flügel des Adlers, und Gott wird sie emporheben auf die höchste Höhe der Liebe. Danken wir, und sie sagt, o Jesus, wie glücklich ist doch ein kleiner Vogel, klein und schwach zu sein. Was würde aus ihm werden, wenn er groß wäre? Sie sagt, ich möchte meine Augen auf die Sonne der Liebe Gottes halten. Und sie spricht auch, dass Wolken vor die Sonne ziehen können und dass das Licht der Sonne abdunkeln können. Und sie sagt, ich bleibe trotzdem auf dich gerichtet und ich suche dich, weil ich weiß, dass auch in den dunklen Wolken scheinst als Sonne der Liebe. Und sie schaut darauf und sie lässt sich emporheben in die höchsten Höhen. Das ist ihre Kleinheit, ihre Kühnheit und ihr Vertrauen. Nicht mit den eigenen Flügeln, aber sie lässt sich die Flügel des göttlichen Adlers geben und zur Liebessonne emporheben. Er will von deinem göttlichen Blick berückt, er will zur Beute deiner Liebe werden. Sie will sich als Schlachtopfer Gott weihen und sich ihm ausliefern und in die Höhe tragen lassen. Danken wir für diese Kühnheit, dass sie uns hilft, die Arme auszuspannen, das Herz zu öffnen und sich von der Liebe Gottes anziehen zu lassen und hineinzufliegen in die Liebe Gottes.